Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist Radi Serben, der Löwen-Podcast. Alles begann für Olli und mich am 29. März mit der ersten Ausgabe von Radis Erben. Mit dem ersten Teil unseres Jahresrückblicks haben wir schon begonnen, euch dieses spannende Jahr zusammenzufassen. Nun folgt Teil 2. Einen Spieltag vor Ende der alten Saison trafen wir uns mit dem Hauptsponsor, die Bayerische, die später bekanntlich ihr Engagement ausgebaut hat. Zuvor bekräftigte Martin Gräfer gegenüber Radis Erben, es soll unbedingt wieder eine Etage höher gehen für den TSV 1860.
Ehrlich, als wir uns entschieden haben, mit 1860 gemeinsam das Projekt aufzunehmen, wir sprachen gerade vorhin darüber, ging es ja auch um die Frage, wie geht die Zukunft weiter? Und die Zukunft, also die klang nicht nach Dritter und schon gar nicht nach Regionalliga. Wir glauben, dass der Verein das Potenzial hat und wir glauben auch, dass es verdient hat, in die zweite Liga zu kommen. Wenn es jetzt nicht klappt, das sage ich Ihnen aber auch ganz ehrlich, dann fällt uns auch nicht das Herz in die Tasche. Dann gehen wir halt nochmal eine Saison in die dritte Liga und versuchen jetzt mit besseren Ausgangsvoraussetzungen reinzukommen. Aber wir wollen in die zweite Bundesliga.
Die mediale Aufmerksamkeit sei in Liga 2 einfach wesentlich größer.
Und diese Gegenleistung, die ist mediale Aufmerksamkeit, die ist natürlich auch die Chance, die eigene Marke nach vorne zu bringen. Und wenn die Gegenleistung nicht stattfindet, weil der Partner nicht professionell ist im Umgang mit seinen Sponsoren oder weil du eine andere Plattform hast in der Regionalliga im Vergleich zur zweiten Liga, dann ist das einfach schwierig auf Dauer durchzuhalten. Wir müssen uns ja auch gegenüber Dritten rechtfertigen. Also insofern war klar, der Aufstieg in die dritte Liga muss kommen. Wir sind auch in der dritten Liga. Ich meine, der Sponsor mit dem absolut höchsten Budget, ich glaube, unser Budget würde sogar in die zweite Liga noch passen, was das Sponsoring angeht. Das liegt aber daran, dass die Marke den Wert auch hat. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, wir verschenken kein Geld. Das ist die Marke auch wert. Aber jetzt muss die zweite Liga auch wieder auf die Agenda. Wenn jetzt nicht an diesem Samstag, da muss man auch mal ganz realistisch sein, dann halt das Jahr danach.
Beim Stadionthema ist Gräfer zwiegespalten.
Aber nein, Spaß beiseite. Ich war natürlich auch in der zweiten Liga in der Arena, dessen Name nicht erwähnt werden darf hier in dem Raum. Keine Frage. Und es war hervorragend, sensationell. Also wenn du da Gäste bewirtest, dann ist das einfach eine genau dafür ausgerichtete, extrem professionelle Rahmenbedingung. 15.000 Zuschauer in jener Arena, 17.000, wirkt ein wenig provinziell. Ist, obwohl die Stimmung, fand ich, selbst da lauter war, als wenn alle Roten voll besetzt waren. Aber trotzdem, es ist nicht so
aber
toll.
Aber es waren ja auch mal 50.000 plus da.
Ja, die Spiele, die ich gesehen habe, 50.000 plus, das war dann das letzte.
Nürnberg.
Und das fand ich nicht so schön. Nürnberg war auch super, da war ich auch im Morlock-Stadion in Nürnberg auf Einladung der Nürnberger damals. Da haben wir 2-1 gewonnen, das war ein tolles, sensationelles Spiel. Unsere Gastgeber waren ein bisschen mundfaul. Werden sie wahrscheinlich bald auch wieder werden. Nein, Spaß beiseite. Die Frage, muss man ganz klar sagen, aus Sponsorensicht, ist eine professionelle Arena mit einem guten Catering-Bereich, mit einem VIP-Bereich einfach viel besser. Und auch für den, der es vermarktet, ist es viel besser. In der Arena, deren Name nicht erwähnt werden darf, ist es aber so, dass die Dimension so groß ist, dass es 1860 nach meiner Kenntnis nie gelungen ist, das Potenzial auszuschöpfen. Und dann wirkt es erstens ein bisschen merkwürdig und dann ist es auch einfach nicht wirtschaftlich. Also die Zahlen, die ich damals gesehen habe, als es nach dem Absturz aus der zweiten Liga um die Frage ging, will man in der Regionalliga dort weiterspielen, waren relativ eindeutig und klar. Und ich glaube, der ökonomische Erfolg im Grünwalder war dann und ist auch heute größer, als er in der Allianz Arena, oh, jetzt habe ich es doch gesagt, als er in der Allianz Arena vorher gewesen ist. Also wirtschaftlich betrachtet ist das heute besser. So, ich bin aber kein Grünwalder, also Fetischist. Ich muss nicht im Grünwalder, ich finde es toll, ich gehe da wirklich gerne hin.
Es könnte ja eine Arena geben, wo ein anderer Name draufsteht.
Die Bayerische zum Beispiel.
Ja, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, sogar mit dem Gesellschafter. Da ging es ja um die Frage, ob man nicht irgendwie ein Grundstück erwirbt und dann ein eigenes Stadion baut. Ich glaube, die Frage ist, sobald sich 1860 konsolidiert hat, das meine ich jetzt sportlich, in der zweiten Liga einigermaßen wieder angekommen ist, ist das die wichtigste Frage, die ganz oben auf der Agenda steht. Ich finde das Grünwalder Stadion super. Ich finde schrecklich diese Zäune. Ich finde die Ausstattung wirklich nicht besonders erstrebenswert. Und deswegen kann es aus meiner Sicht entweder dort einen Neubau geben, gerne, aber...
Ist ein Ausbau um 3.000 Plätze und ein Dach drauf die Lösung? für 30 Millionen aus Steuergeldern?
Jetzt müssten Sie mit mir darüber sprechen, wie mit einem normalen Fan. Und ich kann Ihnen das nicht abschließend beurteilen. Ich glaube, 3.000 mehr hilft, keine Frage. Ob 30 Millionen dafür adäquat ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich kann Ihnen nur eins sagen, das Stadion ist heute schon in der Stadionmiete zu teuer. Also wenn Sie sich mal angucken, Stadionmiete plus insbesondere die Fahrtickets, die 860 bezahlen muss, wenn Sie das zusammen addieren, zahlt Kaiserslautern beispielsweise weniger.
In der Sommerpause waren wir auf Spionagetour bei Aufsteiger und Rivale Türkgücü. Dort ist Alexander Schmidt der Coach. Die Berufung zum Cheftrainer der Löwen war sein Durchbruch.
Ja, das kann man schon sagen. Ich meine, das war zweite Bundesliga bei einem Traditionsverein mit so einer Fankultur. Das war natürlich überragend, ja. Muss man wirklich sagen.
Im Sommer ist es in Waging am See bekanntlich gut auszuhalten. Deswegen besuchte Olli dort Werner Lorenz. Auch für ihn gibt es nur eine Devise.
Was ist denn für 60 München? Achter in der dritten Liga. Was mache ich da oder was habe ich da gemacht? Achter, ja. Achter wird ja jeder vernünftige Amateurverein, der vernünftig geführt wird, wird Achter in der dritten Liga. Was ist denn dabei? Aber ich muss doch Ziel haben. Das Ziel muss sein, aufsteigen, Ende, Schluss.
Getroffen haben wir auch Ex-Sportchef Florian Hinterberger, der eine beachtliche Karriere hingelegt hat. Als Löwenfan sollte es bei den Löwen beginnen, doch es kam anders.
Ich habe Profitraining gemacht als 18-Jähriger bei den Löwen. Ist dann leider nicht zustande gekommen, der Transfer, weil sie gezögert haben, weil ich halt so ein schmächtiges Bürschchen war. Und ich habe dann in Fürth unterschrieben, genau an dem Tag, als Herr Lukas dann doch mich verpflichten wollte und es gab halt noch kein Handy. Ich war nicht erreichbar. Ich unterschreibe meinen ersten Profivertrag in Fürth, komme heim und habe mein Zimmer zertrümmert, weil die Löwen doch nochmal nachgefragt haben. Ja, und dann waren es wieder 10 Jahre später, dass ich doch tatsächlich Spieler wurde und wir sind dann aufgestiegen mit Wettberg. Und dann waren es wieder 10 Jahre, also grob 10 Jahre später, dass ich die U21 übernommen habe und dann war es wieder eine Dekade später, dass ich Sportdirektor wurde. Also es waren eigentlich so 4, immer im 10-Jahres-Rhythmus, grob gesagt, dass ich da bei den Löwen gelandet bin. Also zieht sich das ein bisschen durch mein Leben.
Hinterberger, der mittlerweile unter die Autoren gegangen ist, sei ebenfalls ein Stadionproblem.
Du hast ein Stadionproblem, definitiv, auch wenn es Grünwalder und Nostalgie und Fans und Grünwalder und Stadtalgie sind. Natürlich ist das toll, aber du musst da wirtschaftlich denken. Es ist letztendlich kein definitiver Plan da, was will man jetzt? Will man jetzt Grünwalder und Nostalgie oder will man höchstmögliche Liga und größtmöglichen Erfolg? Dazu brauche ich aber auch Wirtschaftskraft. Also nochmal, ich bin auch der Meinung, 60 bräuchte ein anderes Stadion. Ja, wenn ich mir so eine Arena wie in Ringsburg anschaue oder in Dresden oder in Aachen, so 30.000, 35.000, ja, in Blau.
Florian Hinterberger hat viele Clubs erlebt. Wie beschreibt er seinen Lieblingsclub?
60 ist eigentlich ein liebenswerter Chaotenverein, ja. Sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Weil überall, wo ich hinkomme, hörst du eigentlich wenig Schlechtes über die Löwen. Also wenn ich jetzt in Köln, Leverkusen bin und so, und wir sprechen darüber, da hörst du jetzt nie, was ist denn das für ein Club und so weiter, sondern sie haben immer, eigentlich schade, dass da nie was auf die Reihe kommt. Ja? Mit diesen Fans und mit diesem Hintergrund. Also ich glaube, dass der Verein recht beliebt ist. Er hat sich mal zwischenzeitlich, muss ich auch sagen, zwischen 15 und 17 sehr unbeliebt gemacht. Also auch pressemäßig, auch bei anderen Vereinen. Da haben sie sich ein bisschen unglücklich verhalten. Aber grundsätzlich ist es schon ein liebenswerter Verein, auch wenn er ein bisschen chaotisch immer ist.
Am 5. September stand das erste Pflichtspiel der neuen, aber eigentlich das letzte der abgelaufenen Saison auf dem Programm. Gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburg holte man zum ersten Mal seit langer Zeit auf professioneller Ebene wieder einen Titel, den Toto-Pokal.
Olli, wir haben einen Titel, es ist nicht zu glauben. Der TSV 1860 gewinnt also das Toto-Pokal-Finale gegen Würzburg nach Elfmeterschießen und das Ganze, das muss man auch sagen, verdient.
Ja, das würde ich schon sagen, absolut. Also ich stehe ja gerade auf der Grünwalder Straße. Ich warte schon seit Minuten auf das Autokorso der Löwenfans. Soweit ist es natürlich noch nicht, weil es gibt aus meiner Sicht noch sehr, sehr viel Arbeit bei 1860 München. Also dieser Sieg im Elfmeterschießen darf natürlich nicht blenden. Es war eine ordentliche Leistung von 60 München.
Also ich habe bislang eine einzige Pokalübergabe an eine erste Mannschaft des TSV 1860 erlebt. Das war das Hallenmasters. Die Älteren erinnern sich. Und das ist tatsächlich zum zweiten Mal, dass ich eine Pokalübergabe an 60 München.
Aber Tobi, da muss ich dich kurz unterbrechen, dann hast du aber nicht gut aufgepasst. Wir haben im Jahr 2018 auch einen Pokal bekommen, nämlich den des Bayerischen Regionalligameisters oder des Regionalligameisters Bayern. Und da, den hast du.
Ja.
Den hast du wahrscheinlich ausgeblendet, weil es so schlimm war. Ich habe keine Ahnung, aber das wollen wir jetzt nicht unterschlagen. 60 ist damals in Pippenswil Regionalligameister geworden und hat er dann später dann eben an der Relegation teilgenommen und dann gegen Saarbrücken eben den Weg in die dritte Liga gefunden.
Genau, also das hatte ich dir vorher noch tatsächlich auch noch geschrieben. Das klammer ich jetzt einfach mal aus, diese Regionalliga-Meisterschaft für den TSV 1860. Aber wenn es ansonsten irgendwas zu gewinnen gibt, dann war der TSV da eben, solange ich dabei bin, tatsächlich nur einmal an einem Pokal dran. Eben, das war das Hallenmasters bislang.
Und aber Tobi, wie alt warst du denn? Das war 97, meines Wissens. Also, warst du da 5 oder was? Oder?
Nee, 16.
Okay, alles klar. Da konntest du ja schon normal denken und zumindest auch Radl fahren, okay.
Also. Absolut.
Durch den Erfolg im Verbandspokal qualifizierte sich 1860 für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Eintracht Frankfurt im Sommer 1964. Da gewann 60 das Endspiel gegen Frankfurt. Freddy Heiß erinnerte sich.
Wir waren eine super Truppe. Das war mal schon das Positive. Es waren 35 Grad im Schatten damals im Hochsommer in Stuttgart. Und wir hatten vor allen Dingen das Pech, dass Rudi Steiner nach 10 Minuten eine nur Statistenrolle gespielt hat. Im Grunde haben wir unseren Sieg mit 10 Mann errungen. Das waren schon mal wesentliche Punkte. Aber wir haben unser Spiel eben mit 10 Mann auch durchgestanden. Ich würde sagen, die Frankfurter haben eigentlich gar keine Chance gehabt gegen uns 10 Mann.
Es war der Beginn einer großen Mannschaft sozusagen. 1964 DFB-Pokalsieg, 1965 im Finale im Europapokal in Wembley, 1960 die deutsche Meisterschaft, 1967 deutscher Vizemeister. Was ist davon aus Ihrer Sicht noch hängen geblieben bei 60?
Nur die Erinnerung eigentlich. Und im Wesentlichen ist es halt sehr schwer gewesen, in den kommenden Jahren die Mannschaft von der Qualität her hochzuhalten. Es ist halt alles auch eine finanzielle Frage, wie der Club hier reagieren und wie er aufgestellt ist und wie das Denken der Mitglieder ist. Da sind so viele Punkte, die man jetzt nicht aufzählen kann, was oftmals die Gründe sind, warum wir das nicht mehr so in der ersten Reihe schaffen konnten.
Gegen die Eintracht verkaufte sich der Löwe teuer, musste sich aber geschlagen geben. Eine Woche später stand der Ligaauftakt auf dem Programm. Am 20. Spieltag siegte man auswärts in Meppen und setzte sich an die Spitze der Tabelle.
Also, jetzt ist mal eine Woche das Ganze so, dass 60 München recht weit oben steht in der Tabelle. Aktuell Tabellenführer. Vielleicht bleibt das auch so nach den Sonntagsspielen. Das würden wir uns wünschen. Das wäre natürlich ein...
Das wäre doch ein Wahnsinn, Tobi, oder? Ja, also an diesem Blick könnte ich mich gewöhnen, ja, also ganz klar. 60 auf Platz 1 in der dritten Liga.
Eindeutig. Das ist sehr, sehr schön. So kann es bleiben bis zum Saisonende. Das soll es von uns gewesen sein. Mit zum Schluss dem Ausruf: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey!
Hey! Hey!
Schön, bis dann. Tschüss, Servus.
Kurze Pause und dann geht's weiter mit Trainer Michael Köllner im Jahresrückblick von Radis Erben. Zur 100. Ausgabe von Radis Erben gratulierte kein geringerer als Cheftrainer Michael Köllner und ihm entlockten wir auch eine Aussage zum Thema Aufstieg.
Ich glaube, sicherlich sind Titel oder Aufstiege irgendwas, was ewig in Geschichtsbüchern steht. Also in Nürnberg ist ja auch so ein Clubmuseum und da sind alle Trainer so in dem Museum aufgelistet. Das ist schon was Besonderes, wenn man auch bei sowas dann vermerkt ist. Und ich habe das jetzt so mit einer Randnotiz, weil man Interimstrainer war, sondern weil man eigentlich eine gewisse Zeit in dem Verein geprägt hat und dann hoffentlich auch am Ende einen Aufstieg hinterlassen hat. Aber ich glaube, man muss die Trainer, also ich sehe die Trainertätigkeit auch ein bisschen vielschichtig. Also ich glaube, wenn man Spuren hinterlassen will, geht es nicht bloß um das, wenn man aufgestiegen ist. Ich glaube, da geht es immer darum, wie spielt der Trainer Fußball mit seiner Mannschaft? Das ist, glaube ich, für mich, Leute gehen auch viele Leute ins Stadion und sagen, hey, ich will einen attraktiven Fußball sehen und will nicht bloß, dass sie da 11 Mann reinstellen und schmeißen die Bälle dann irgendwie nach vorne und hoffen dann so auf einen Glücksmoment da. Für mich geht es ja, glaube ich, darum, in einem Verein, wie prägst du das Leben in einem Verein? Ich glaube, da hat man als Trainer auch die Möglichkeit. Und wie gesagt, und dann geht es immer darum, sagen wir mal, ja, die Mission kann das auch, einen Verein zu konsolidieren. Ein Verein auch vielleicht in der Vision voranzubringen, dass der sportliche Erfolg auf der einen Seite, ich glaube, da messt man sicherlich dann den Fußball. Fußball bei 60 München ist wie überall anders auch, ist nicht irgendwo eine Fanveranstaltung oder irgendwas anderes, sondern 60 München ist in erster Linie Sport. Und das ist auch dann in erster Linie der sportliche Erfolg. Und deswegen, wie gesagt, das erwarten Anhänger, dass du maximal erfolgreich bist. Da sind sie ja stolz drauf, wenn 60 München gewinnt. Aber ich glaube auch, man muss sich trotzdem immer auseinandersetzen, wie kann ein Erfolg zustande kommen. Wie spielst du Fußball? Kannst du deine Leute begeistern im Verein mit deiner Art, wie du auftrittst, mit deinem Spieler auftritt, mit deiner Mannschaft auftritt? Und das glaube ich dann für mich so, wie man sagt, so als Mission. Das wäre dann für mich so, wenn ich jetzt hier bei 60, das wäre für mich wichtig, dass irgendwann am Ende einer sagt, was ich vorher gesagt habe, das war ein guter Trainer bei uns. Und der hat 60 München gut getan. Wenn das am Ende mal steht, dann ist es mir relativ egal, ob es da zwei Aufstiege sind, das ist ein Aufstieg, aber einen will ich schon mal mindestens schaffen. Ohne den will ich nicht gehen. Aber ich glaube, dass am Ende trotzdem drüber steht, der war gut für den Verein. Der hat sich einfach für den Verein maximal engagiert.
Seit dieser Saison wird an einem Strang gezogen. Zumindest bekommt man diesen Eindruck vermittelt. Und genau das ist das Credo von Kölner.
Ich würde immer wieder solche Begriffe immer gerne in den Raum geworfen. Aber wenn ich was Gemeinsames erreichen will, dann muss ich immer noch mal aufhören damit, ständig immer den anderen irgendwas Blödes zu unterstellen oder den anderen irgendwelche schlimmen Sachen in den Kopf zu werfen. Sondern muss ich immer noch mal damit beginnen und mal sagen, ich habe jetzt den Blick für eine Zukunft. Ich habe einen Blick, dass 60 München erfolgreich ist. Und dann beende ich endlich einmal diesen blöden Streit oder irgendwelche Dinge, was ich wahrscheinlich eh keinen mehr erinnern kann, wo da der Anfang war und wo irgendwo das Ding mal in das Laufen gekommen ist. Deswegen, wie gesagt, ist es wichtiger, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und wie gesagt, und ich bin dankbar, dass wir, wie gesagt, solche großen Partner an unserer Seite haben und vor allen Dingen, dass Herr Ismail uns da in dieser Zeit super unterstützt.
Was Kölner aus seiner Mannschaft in der Vorrunde herausgeholt hat, war beachtlich.
Wir hätten eben vorher einmal gesagt, nach 8. Spieltag war 60 dreimal der Ballführer und steht nach wie vor auf den Aufstiegsplätzen. Dann hat jeder gesagt, ja, was raus du daheim? Welche Tabletten nimmst du? Gib mir die auch mal. Da sieht man wahrscheinlich auch an regnerischen Tagen nur das Blaue am Himmel. Und die Sonne scheint da immer. Nee, das ist Realität, aber das ist ein momentaner Ist-Zustand, der nichts am Ende dir berechtigt und für morgen auch einen Automatismus entwickelt. Der Automatismus wird am Ende nur entwickelt, wenn wir morgen wieder gescheit trainieren und wenn wir uns auch als Mannschaft weiterhin reiben, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einen starken Zusammenhalt.
Beim folgenden Spiel am 6. November wurden Rekorde pulverisiert. 6:1 siegte 1860 und wir feierten.
Nach dem Spiel gegen den Halleschen FC im Grünwalder Stadion, der TSV 1860 hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten 6:1 gegen Halle durchgesetzt. Ein unglaublich fulminantes Ergebnis für Münchens große Liebe. Natürlich am Ende des Tages vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch. Denn Halle hatte natürlich auch seine Chancen. Wollen wir es mal angehen? Der Olli, der war heute im Stadion, ja, und dürfte ebenfalls noch richtig begeistert sein.
Ja, servus Tobi. Ja, es war wirklich ein Highlight sozusagen, weil wir sind ja nicht unbedingt mit Siegen gesät sozusagen in den letzten Jahrzehnten bei 60 München. Und so ein 6:1 ist natürlich ein Highlight. Und wenn man 6:1 hört, dann denke ich natürlich auch an 84 zurück. Damals hat 60 gegen die Spielvereinigung Fürth damals 6:1 gewonnen mit Kögel und Korus im Sturm. Und das war für mich auch unvergessen, vor allem, weil damals das Stadion ausverkauft war mit 30.000 Zuschauern.
Ja, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war noch in der Bundesliga. Das war aber das höchste der Gefühle, was ich da so im Hinterkopf habe. Das müsste in 5:0 gegen den HSV gewesen sein. Muss ich mal kurz recherchieren, wann das war. Jetzt habe ich es rausgefunden. Es war am 6. April 1996. Der TSV 1860 gewinnt im Olympiastadion 5:0 gegen den HSV. 1:0 Horst Held, Elfmeter, 2:0 Horst Held. Dann gab es das 3:0 durch Daniel Borimirov, 68. Minute, 4:0 Bernhard Rares, 72. und 5:0 Harald Czerny, 85. Minute. Also das
was
ist
waren das für Zeiten? Gut
ab, du. Ja, das ist das Höchste, was ich tatsächlich im Hinterkopf habe, woran ich mich noch erinnern kann. Aber ein 6:1, also das war mir auch tatsächlich komplett. Also,
ich weiß noch, in der Saison 2004, 2005 gab es mal ein 5:1. Gegen Rot-Weiße Oberhausen im Grünwalder Stadion auch. Ja, aber dann setzt es bei mir schon aus. Also ja, also an größere Siege kann ich mich eigentlich nicht zurückerinnern.
Dennis Dressel erzielte 4 Tore. Er hat sich damit in den Geschichtsbüchern bei 1860 verewigt.
Also 6:1 hat sich 60 München durchgesetzt. Du hast ein bisschen gekramt, Olli, was 4 Tore in einem Fußballspiel angeht. Es gibt einen ehemaligen Löwen, der das 2-mal geschafft hat, und es gibt sogar einen ehemaligen Löwen, der noch mehr Tore in einem Spiel gemacht hat. 5 nämlich.
Jetzt räumen wir mal das Ding von hinten auf. Also 5 Tore in einem Spiel hat mal Rudi Brunnenmeier geschafft im Jahre 1965 beim 9:0-Sieg gegen den KSC. Also 5-mal getroffen, unglaublich. Unglaubliche Marke. Und Rudi Völler, du hast es vorhin schon angesprochen, hat das Kunststück 2-mal geschafft, eben in der Saison 81-82, einmal beim 7:0 über Wormatia Worms und einmal beim 5:2 über Kickers Offenbach. Also das ist schon wirklich grandios, muss man sagen, wenn ein Stürmer 2-mal 4 Tore in einer Saison schafft, vor allem auch bei 60 München, muss man auch sagen. Rudi Völler hat meines Wissens damals 37 Zweitligatore geschossen und leider ist er 60 damals ja mehr oder weniger in die Insolvenz gegangen, hat einen Lizenzentzug bekommen und 60 musste dann wieder eben in der Bayernliga anfangen. Ja, dazu Rudi Völler eben. Und Freddy Heiß hat das Kunststück auch mal geschafft in der Saison 65-66 beim 9:1-Sieg in Neunkirchen, gelang ihm ebenfalls 4 Treffer.
Ah, Freddy Heiß habe ich vergessen. Schau, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also Freddy Heiß, ebenfalls 4 Tore, aber da befindet sich Dennis Dressel jetzt in einer elitären Auswahl.
Also, absolut. Ja.
Kurz vor dem 80. Geburtstag von Löwenlegende Freddy Heiß stand uns der jung gebliebene Jubilar über Computer Rede und Antwort. Er forderte, dass Fans nicht mehr ausgeschlossen werden dürften, wenn die Stadien wieder für Zuschauer öffnen. Dies sei im Grünwalder Stadion aktuell der Fall.
Auf jeden Fall hat die Situation jetzt mit der Allianz Arena, so wie es gelaufen ist, natürlich 60 jetzt halt in die Situation gebracht, in die wir heute gekommen sind. Aber es wird auch ohne den im 60er-Stadion weiterhin, wäre es auch verdammt schwer geworden. Die erste Liga beziehungsweise zweite, sagen wir geschweige denn erste, auf die zweite zu halten, ist immer ein Problem. Und es ist müßig, darüber zu spekulieren. Ich sage nur als Spieler, für mich und meine Mitspieler und Fußballer an sich tut es in der Seele weh, wenn man viele Fans ausschließen muss und den großen Fußball halt einfach nicht mehr so innerhalb unserer 60er-Gemeinschaft erleben dürfen. Wir müssen halt mit der dritten Liga, aber so wie es im Moment läuft, muss ich sagen, ja, ist halt Ruhe an Bord.
Und dann crashte Ehefrau Ingrid plötzlich das Interview.
Wieder ein bisschen höherrangig Spiele sehen dürfen. So wollte ich sagen.
Alles. Jetzt wollte ich bloß noch sagen, wir haben kein Fest. Wir sind nämlich nur privat mit den Kindern. Gell? Nicht, dass da
nein.
Wir feiern ein großes Fest. Das geht ja gar nicht leider. Also genau, das können wir erst im neuen Jahr feiern.
Ja, du, ich bin ja froh, dass nichts über Fußball erzählt hat. Weißt du, das ja. Jetzt ist live auf Sendung, also gut, jetzt habt ihr es gehört. Wir feiern ganz privat, leider Gottes. Aber ich verspreche für viele meiner Fußballkollegen und die mir nahestehen, im sportlichen Bereich sowieso, dass ich diese Feier nachhole. Das wird dann gleich, hoffe ich, eine Feier sein zur Beendigung von Corona gleichzeitig und dann werde ich die Feier nachholen. Vielleicht seid ihr zwar der Name dabei.
Anfang Dezember stoppte 1860 eine erste Negativserie mit einem Kantersieg gegen Waldhof Mannheim und einem überragenden Auftritt auf dem Betzenberg in Kaiserslautern.
Der TSV gewinnt 3:0 beim FCK. Ein absoluter Wahnsinn. Damit hätte man natürlich in dieser Größenordnung eigentlich nicht gerechnet. Obwohl ich gestern ja schon gesagt habe, ich habe prinzipiell eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl vor diesem Spiel. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ich 60 da durchsetzen könnte. Allerdings, so wie es passiert ist, das war ein absoluter Wahnsinn. Bei Olli, der ist in Kaiserslautern mittlerweile im Hotelzimmer und immer noch völlig geflasht wahrscheinlich.
Absolut, Tobi. Es war wirklich wunderbar, muss man wirklich sagen. Man muss ja mit den Superlativen aufpassen bei 1860. Das ist ja das altbekannte Lied, weil Himmel hoch hier auch zu Tode betrübt. Also dieses Mal bin ich eben in einer komplett anderen Richtung. Es ist einfach geil, in Kaiserslautern mit 3:0 zu gewinnen.
Beim abschließenden Unentschieden gegen Wiesbaden durfte ein weiterer Rekord gefeiert werden. Der 17-jährige Lorenz Knöferl ist seitdem jüngster Profitorschütze der Löwen aller Zeiten.
Ja, und dann Hast du schon getickert, jetzt bräuchten wir einen Stürmer. Jetzt bräuchten wir einen Stürmer, der eingewechselt wird für diese Schlussviertelstunde. Durins kam nicht, aber es kam eben wieder Knöferl, der 17-Jährige. Ja, und was soll man sagen, in der 83. Minute legt Belka hier für ihn ab. Zuvor schon Schuss abgeblockt. Belka hier legt ab im Strafraum. Knöferl zieht ab, der Ball war abgefälscht und dann geht er vom Innenpfosten ins Tor. Mit 17 Jahren macht er also sein erstes Profitor für den TSV 1860. Es ist sowieso kurios. In der Bundesliga ist heute auch Geschichte geschrieben worden. Moukoko für Borussia Dortmund, auch wenn sie auswärts verloren haben bei Union Berlin, der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten mit 16 Jahren und 28 Tagen. Der Knöferl ist ein bisschen älter, aber er ist der jüngste Löwentorschütze aller Zeiten, Olli.
Seit heute ist korrekt. Bisher war das Herbert Waas, wer den noch kennt. Das war, er kam damals aus Passau zum TSV 1860, ich glaube mit 16 oder mit 17 Jahren. Also Lorenz Knöferl hat damit den Rekord von Herbert Waas eingestellt. Der hat am 25. August 1981 beim 2:1 gegen Waldhof Mannheim sein Tor geschossen, beziehungsweise sein Rekordtor im Alter von 17 Jahren, 11 Monaten und 17 Tagen. Und ja, und damit hat jetzt Lorenz Knöferl einen Platz in der Chronik des TSV 1860 auf jeden Fall sicher.
Ja, ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Tor von Waas erinnern. Da war ich ganz genau 40 Tage alt. Ja, ich habe es noch richtig im Hinterkopf, wie das war. Aber ja, jetzt
da war ich natürlich schon oft im Stadion zu der Zeit. Herbert Waas und Rudi Völler unvergessen für 60 damals in der Saison 81, 82. Und wie wir alle wissen, ist 60 damals, 82 dann trotz Platz 4 in die Bayernliga abgestiegen, zwangsabgestiegen, Lizenzentzug, Verkauf der Auenstraße und so weiter. Also das waren harte Zeiten damals für mich auch als junger Fan, als junges Löwenküken sozusagen, weil da hat man schon mal gleich die harte Seite des TSV 1860 kennengelernt.
Das war unser Jahresrückblick 2020. Vielen Dank für eure Treue. Wir freuen uns auf ein hoffentlich sportlich erfolgreiches Jahr 2021. Bleibt's alle gesund, rutscht gut rein. Wir sind auch über Facebook und Instagram erreichbar. Außerdem könnt ihr unsere Podcasts nicht nur über meinsportpodcast.de hören, sondern auch über YouTube anschauen. Abonniert dazu gerne unseren Kanal Radis Erben, der Löwen-Podcast, und bleibt's auf dem Laufenden. Bis bald hier bei uns bei Radis Erben. Servus.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Rade, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.